Dieser Podcast hat das Thema Schuld und der wird aufgenommen zu einem Zeitpunkt, zu dem es ganz viel um Schuld geht, weil der Ukraine-Krieg gerade stattfindet und wir möchten in diesem Podcast überhaupt nicht darüber sprechen, wer dort Schuld trägt. Darum geht es uns nicht. Da gibt es wesentlich bessere Expertinnen und Experten, die das gerade auf politischer Ebene beschreiben und mitverfolgen und als Korrespondenten da ihre Arbeit leisten. Wir sind nur diejenigen, die sich überlegen, was wir denn für Gedanken zum Thema Schuld insgesamt entwickeln möchten, weil wir merken, dass das Thema Schuld gerade eine große Rolle spielt für uns und wir dazu inspiriert werden. Und für mich ist es so, dass das Thema Schuld eh nochmal so eine ganz spezielle Schublade aufmacht, weil ich häufig das Gefühl habe, dass ich an vielem schuld bin und unter Schuld im Telefonbuch stehe und das eigentlich auch weiß und reflektiere, aber das hilft mir manchmal nicht so furchtbar viel, weil Schuld einen ja wie so eine emotionale Großwetterlage erwischt, an der man dann auch schlecht vorbeigucken kann. Mhm. Also als Selbstzuschreibung, ich bin schuld. Und das wäre so ein Bereich, den ich interessant finde, also diese, dass man sich das selber zuschreiben kann, mhm, schuld zu sein, oder eben anderen Menschen, dass man sagt, du bist schuld, mhm, an meinem Elend, Konrad.
Ja, das tut mir leid. Da fühle ich mich jetzt auch direkt schuldig, wenn du das so sagst. Für mich hat Schuld immer einerseits die Perspektive, wenn ich an was schuld bin, habe ich auch Verantwortung dafür und wenn ich was verantworte, habe ich auch Kontrolle darüber. Also das für mich hat immer schuldig sein ganz viel damit zu tun, Abwehr von Ohnmacht und Kontrollverlust als Bearbeitungsmechanismus. Und ich finde spannend die Frage, Schuld gehört zum menschlichen Dasein notwendig dazu. Wie damit leben? Wie lebt man damit, dass man schuld ist an was? Also, außer man sagt, ich betäube mich einfach und es ist mir egal dann irgendwie, aber wie kann ich das eigentlich Schuld übernehmen in einem angemessenen Sinne? Nicht im, also ich bin an allem schuld, ist ja irgendwie drüber, die anderen sind immer schuld, ist auch drunter. Und da die Mitte zu finden, was heißt die Mitte, aber die Balance zu finden von Fall zu Fall, und dann auch anzuerkennen, an bestimmten Punkten bin ich tatsächlich schuldig geworden. Trotzdem zu erkennen, dass ich auch verstrickt bin in tragische Strukturen und deswegen nicht nur die persönliche Freiheit habe, anders zu handeln und damit weiterzuleben. Auch in dem Bewusstsein, ich werde wieder schuldig werden an verschiedenen Punkten. Das lässt sich gar nicht vermeiden.
Ja, das Gute ist ja, wenn man katholisch ist, dann hat man ja die Möglichkeit, zur Beichte zu gehen. Mhm. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne, institutionalisierte, ritualisierte Form, mit Schuld umzugehen. Mhm. Weil ich finde schon, dass die Beichte, egal was man jetzt von der katholischen Kirche hält oder wie man das so sonst einordnet, aber ich finde diesen Umgang ganz spannend. Also, dass man wohin geht, also quasi seine normale heimische Komfortzone verlässt und wohin gehen kann, an einen Ort, an dem man sich hoffentlich auch ganz wohl fühlt, wo man dann auf jemanden trifft, der im Grunde kein, also ja, wie so eine medierende Person im Grunde, die jetzt keine persönlichen Ansprüche hat an irgendwas oder keine persönlichen Erwartungen, und die sich im Grunde zur Verfügung stellt, damit so die einzelnen Schritte des Umgangs mit Schuld da durchexerziert werden können. Also man hat die Gelegenheit, die Schuld auszusprechen, also sich überhaupt erstmal, es gibt ja da auch so eine vorgeschaltete Reflexion, dass man sich überlegt, woran bin ich denn tatsächlich schuld oder welche Schuld habe ich auf mich geladen, mhm, und das dann auch ausspricht, das finde ich total wichtig, also dass man es nicht immer nur im eigenen Kopf hin und her wälzt und im Grunde dieses Schuldgefühl so im Imaginären bleibt, sondern dass man das einmal ausspricht und damit auch selber hört und es wird auch gehört, also Vielleicht wäre es auch gar nicht so wichtig, dass da jemand sitzt, aber es ist halt schön, dass da jemand sitzt. Mhm. Und heutzutage ist es ja auch eher so ein Beichtgespräch. Und dann kriegt man sogar die Möglichkeit, Buße zu tun, was ich voll wichtig finde, mhm. weil ich glaube, dass man heutzutage oft nicht die Möglichkeit kriegt, sondern irgendwie mit so einer Schuld rumläuft, die nicht wirklich adressiert werden kann. Mhm. Und die deswegen auch schwer ist, loszuwerden. Du guckst so, als ob du es nicht so siehst.
Warum kann die nicht so gut adressiert werden? Das verstehe ich noch nicht.
Ja, also ich stelle mir halt vor, es gibt so Sachen, die sind relativ einfach. Also wenn ich jetzt jemandem Unrecht tue und ich fühle das so als Schuld, dann kann ich ja sagen, oh, das war aber nicht gut. Und dann kann ich hingehen und sagen, hör mal zu, das war nicht gut und ich entschuldige mich dafür, beziehungsweise ich bitte dich um Entschuldigung, ja, genau. Was viel wichtiger ist.
Ja.
Und hast du eine Idee, wie kann ich es wieder gut machen? Sonst würde ich auch was anbieten und so. Mhm. Dann hat man einen Umgang mit der Schuld. Mhm. Und auch wenn die andere Person sagt, nee, das war so schwerwiegend, das werde ich dir nie verzeihen können, dann hatte man wenigstens die Gelegenheit, alles zu tun, um die Schuld loszuwerden. Aber wenn man jetzt sieht, in welchen Strukturen wir oft handeln, gerade im Berufsleben zum Beispiel, da ist oft sowas nicht. Also da denke ich, dass mir geht es jetzt nicht um den persönlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, sondern darum, dass man zum Beispiel Entscheidungen trifft, die weitreichende Bedeutung haben und dann vielleicht aus strategischen Gründen die Schuld nicht anerkennen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Politikerin oder Politiker ist, ist man früher zurückgetreten. Habe ich so in Erinnerung, dass als ich Kind war, in den 80er Jahren sind furchtbar viele Politikerinnen und Politiker einfach zurückgetreten, sobald es den Verdacht gab, dass da was falsch gelaufen ist. Mhm. Und das wird ja heute nicht mehr gemacht, sondern es wird ja dann statt eines es gibt ganz wenige Schuldanerkenntnisse mehr, finde ich, im öffentlichen Diskurs.
Ja. Genau, wenn ich da einhake, würde ich sagen, es geht doch jetzt meistens, ist die rhetorische Figur, ich entschuldige mich dafür, dass es jemand verletzt haben könnte, sozusagen.
Genau.
Was ich natürlich nicht wollte und auch gar nicht real getan habe, aber es hat anscheinend jemand so gefühlt, als hätte ich ihn verletzt und dafür erbitte ich um Entschuldigung. So, ne?
Ja.
Wo ich mal denke, das ist kein Schuldeingeständnis, sondern das
ist
auch keine Verantwortungsübernahme, sondern das ist immer so ein Gefasel von wegen, ja, irgendwer kann es so gehört haben, Missverständnis natürlich nur und irgendwie, das finde ich mal sehr unbefriedigend.
Ja.
Aber du wolltest eigentlich was anderes mit der Adresse der Schuld, ne? Okay, du meintest, es ist nicht so häufig so leicht zu sagen, an den und den muss ich mich richten mit meiner Entschuldigung, weil das so verflochten und komplex ist, oder?
Ja, oder weil man, also doch, das Beispiel mit der Politikerin, deswegen fand ich das, was du gerade gesagt hast, schon wichtig. Also, weil die ja so beraten werden, dass sie sich auf keinen Fall entschuldigen dürfen, weil wahrscheinlich psychologisch Schuldeingeständnisse nichts bringen für die Sympathie und so weiter.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass das halt nicht nur auf der obersten politischen Ebene so abläuft, sondern auch in ganz kleinen mikropolitischen Zusammenhängen in unserem heutigen Erwerbsleben, dass man sich tendenziell vielleicht eher so entscheidet, dass man sich nicht entschuldigt, um gar nicht erst schlafende Hunde zu wecken oder nicht um Entschuldigung bittet, um keine schlafenden Hunde zu wecken oder um nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, dass man wirklich schuldig ist.
Ja,
so.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es nicht mehr üblich ist, nicht nur Schuld einzugestehen, sondern auch die Entschuldigung dann zu gewähren. Also dass man, wenn man Schuld eingesteht, Angst haben muss, dass dann ewig auf einem rumgehackt wird, weil das gar nicht mehr bekannt ist, dass man dann auch irgendwie sagen kann, okay, finde ich gut, dass du dich entschuldigst, ist jetzt dann aber auch damit erledigt. So.
Also,
ich hatte mich bei dem Beichtgespräch noch gefragt, gibt es denn da auch dann die Möglichkeit, das mit jemandem anders zusammen zu betrachten, woran bin ich da schuld und woran nicht, weil das finde ich häufig wahnsinnig schwer für einen selbst aus der Innenperspektive zu sehen. Ist das vorgesehen, oder?
Also bei der klassischen Beichte ist es jetzt weniger, aber wie gesagt, heutzutage wird es ja meistens als Beichtgespräch gemacht und ich fand es unglaublich entlastend, dass es da auch echt Geistliche gab, die gesagt haben, ja, also daran, da kannst du jetzt selber eigentlich nicht viel machen als Kind. Am besten
genau.
Weil das wurde ja häufig so als Horrorvision geschildert, die Beichte, dass man sich da als Sünderin, Sünder präsentieren muss und dann auch noch die Strafe auferlegt bekommt von dem Pfarrer, also von dem Priester. Und das habe ich überhaupt nicht so erlebt, sondern eher entlastend schon im Gespräch, so nach dem Motto, dass man wirklich sortiert. Ja. Also, dass du gelogen hast, ist eine Sünde, ist nicht okay. Da überlegen wir uns nachher, was du da machen kannst. Aber dass du was Böses gedacht hast, das passiert allen Menschen und kannst ja auch deine Gedanken beobachten, aber für deine Gedanken so.
Ja, also Grundsatz verstehe ich und finde ich gut.
Also das ist jetzt ein blödes Beispiel, ja, aber so, genau. Keine Ahnung. Dass du jetzt deine Familie nicht vorm Verhungern gerettet hast, das ist mit 12 auch fast nicht zu leisten oder irgendwie so.
Genau. Ja. Weil das finde ich im Umgang mit Schuld ganz schöne Herausforderung, weil man ja selten irgendwie komplett schuld ist und selten auch überhaupt keine Schuld hat, sondern es ist ja meistens irgendwie doch ganz schön verzwickt mit der Beteiligung von anderen, aber auch mit irgendwie der Welttragik sozusagen in Anführungsstrichen. Und das finde ich ganz schön anspruchsvoll und bin ich alleine auch in der Regel mit überfordert, das für mich zu sortieren.
Ja, vor allem weil eben Schuld, weil wir ja Schuld wie ein Gefühl empfinden. Wir sortieren das ja nicht wirklich reflexiv aus, sondern empfinden irgendwie so ein Drücken in der Magengegend. Und das ist dann Schuld, aber das ist ja ein Gefühl, nimmt ja keine Rücksicht darauf, welche Teile davon jetzt richtig sind und welche falsch. Ist ja bei der Angst genauso, dass wenn man Angst vor Hunden hat, ist das ja durchaus sinnvoll, aber wenn man richtig Angst vor Hunden hat, dann unterscheidet die ja nicht zwischen den sinnvollen und den weniger sinnvollen. Und so ist bei der Schuld, finde ich, auch.
Ja, genau. Und wenn du so unter Schuldgefühl im Telefonbuch stehst, ist das bei dir auch so ein Mechanismus von, dann habe ich aber immerhin die Kontrolle und die Verantwortung über die Situation gehabt, augenscheinlich, wenn ich daran schuld bin, oder hat das bei dir eine andere Komponente, würdest du sagen?
Ich würde erst noch mal kurz das Beichtgespräch fertig machen, weil das fand ich nochmal spannend. Aber ich vergesse es nicht. Also das bei dem Beichtgespräch fand ich auch noch wichtig, dass dort immer gesagt worden ist, was kannst du jetzt selber mit den Menschen, die du geschädigt hast, machen. Also es ist nicht so, wie es oft kolportiert wird, jetzt betest du drei Vaterunser und dann bist du deine Sünden los. Bist du zwar, aber nur, wenn du auch wirklich in der Lebenswelt des Alltags entsprechend auch deinen Beitrag dazu geleistet hast, dass diese Sünde wieder gut gemacht wird.
Ja.
So.
Ja.
Dass du wirklich auch von denen Vergebung bekommst, denen du geschadet hast. Und deswegen geht es ja darum, um Verzeihung zu bitten, auch bei denen. Es reicht nicht, nur beichten zu gehen. So,
das ist ja sonst auch so das Klischee, ne? Dass man die ganze Woche die Sau rauslässt, weil man so, ich kann ja am Wochenende beichten, so alles gut. So. Ja, das ist ja klar. Ja
dir ist das klar.
Ja, nee, klar, im Sinne von, das würde ja auch nicht helfen. So. Und,
Genau, und bei mir, ja, das ist doch jetzt aber eine psychologische Interpretation. Also da könnte man ja auch sagen, das ist einfach eine Rationalisierung, zu sagen, naja, Menschen, die sehr ängstlich sind und Angst haben, Kontrolle zu verlieren, die bevorzugen dann das Schuldgefühl, weil sie dadurch das Gefühl haben, zwar schuld zu sein, aber immerhin Verantwortung und Kontrolle zu haben für die Situation. Also deswegen, ich weiß es gar nicht, ob das so ist. Oder ob es nicht letztendlich auch so ist, dass es ein gelerntes Gefühl ist. Also dass man sich das als Kind irgendwo abgeguckt hat von anderen Leuten, die immer schuld waren. Und dass man dann das gar nicht aus so einem Grunde heranzieht, um sich Sicherheit zu verschaffen, sondern einfach aus Gewohnheit.
Gibt bestimmt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das nur bei mir festgestellt und das hilft mir bei der Reflexion dieser Schuldgefühle, dann darüber nachzudenken, könnte das auch einfach damit zu tun haben, dass ich Kontrollverlust abwehre. Innerlich.
Ja, ich glaube, das, ja.
Und manchmal ist das so, dass ich sagen kann, jo, stimmt, weil das wäre viel schlimmer in der Situation, das anzuerkennen.
Okay.
Aber das, ja, ist mir nur zum Thema Schuld bei mir so aufgefallen.
Aber manchmal ist ja auch der Kontrollverlust die Schuld.
Aha.
Also es entstehen doch auch Sünden durch Kontrollverlust.
Ja.
Zum Beispiel durch Überforderung.
Ja.
Also ich stelle mir jetzt irgendwelche Eltern vor, die völlig überfordert sind und die dann Erziehungsmaßnahmen durchführen, hinter denen sie nicht stehen. Und dann haben sie Schuld auf sich geladen, haben auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ja. Da wäre es ja so, dass die Schuld aus dem Kontrollverlust entsteht und nicht den abwehrt.
Ja, genau, das gibt es.
Und mach mal ein Beispiel. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wo die Schuld besser ist als der Kontrollverlust.
Nee, das möchte ich nicht.
Ah, mir fällt eins ein. Okay, ja. Ja, also doch, das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe es ja provoziert. Ich habe nicht genug gelernt und jetzt bin ich selber schuld.
Mhm.
Obwohl vielleicht der Lehrer total gemein zu mir war.
Was wehrt das ab?
Das Ausgeliefertsein dem Lehrer gegenüber.
Ah. Okay.
Ja, und überhaupt natürlich, also dass die Welt so doll Einfluss hat. Keine Ahnung, man bricht sich beim Skifahren das Bein und sagt nicht, ja, das war jetzt echt Pech und darüber habe ich keine Kontrolle, sondern sagt, naja, es war auch vereist und ich bin trotzdem losgefahren, obwohl ich es gesehen habe. Also bin ich selber schuld.
Ja, damit kann ich schon eher mitgehen, weil das im kleinen Rahmen ja auch so das Gefühl gibt, ich kann sowas ja schon verhindern auch, dass das in Zukunft wieder passiert. Also so.
Ja.
In Wirklichkeit kann man es eben nicht verhindern, weil permanent Unfälle passieren, für die man gar nichts kann. So.
Ja.
Ja.
Und was mich halt zurzeit sehr interessiert an dem Schuldthema ist, ob, also wie man aus der Schuldsituation, aus der Schuldzuschreibungssituation rauskommen kann, wenn sich, also ob es aus der raus irgendeinen Weg gibt, ohne Schuldeingeständnis. Weil, also ein Schuldeingeständnis ist ja für viele Menschen Gesichtsverlust. Und wenn ich jetzt halt über so Mediation und solche Sachen nachdenke, dann frage ich mich, ob es einen Weg gibt zur Versöhnung, wenn Schuld nicht eingestanden werden kann aufgrund der Angst vor Gesichtsverlust.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ganz spontan, ohne dass ich da je drüber nachgedacht hätte. Halte ich für völlig unmöglich. Ich würde sagen, der Ansatz müsste spontan gesagt sein, an dieser Angst vor Gesichtsverlust zu arbeiten, dass das eben...
Nee, die ist gesetzt. Das ist eine nicht variable Variable.
Ja. Nee, dann keine Chance. Keine Chance, würde ich sagen. Das bleiben alles Lippenbekenntnisse und bla bla und irgendwie... kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass wirklich eine Versöhnung im tieferen Sinne erreicht werden kann, wenn im Raum steht, dass da jemand Schuld nicht eingestanden hat oder dass man sich nicht einig geworden ist darüber, wer an was Schuld hat. Und das auch zugegeben hat. Das glaube ich nicht.
Naja, die Frage ist halt für mich auch so, kann man als, also zum Beispiel Opfer, also man fühlt sich in einer bestimmten Situation als Opfer und die Täterin ist zum Beispiel verstorben und kann jetzt nicht mehr sich entschuldigen, also nicht um Verzeihung bitten bei mir. Oder auch kein Schuldeingeständnis machen. Und hätte das aber auch im lebendigen Leben nie gemacht. Wie kann ich dann mich mit der Person versöhnen, nach deiner Theorie?
Ja, gute Frage. Vielleicht hätte ich da jetzt nicht von Versöhnung gesprochen, sondern irgendwie Frieden finden damit, dass es keine Versöhnung gibt.
Ja,
ich glaube, für mich wäre der maximal erreichbare Zustand, damit Frieden zu finden, dass ich da keine Versöhnung erreichen kann.
Okay.
Und das wäre für mich ein Unterschied zu Versöhnung.
Aber ist es nicht manchmal einfach schlauer oder emotional heilsamer, zu vergeben, obwohl sich jemand nicht entschuldigt hat?
Bestimmt.
Also dem Prozess zuliebe, der einem ja selber dann wieder zugutekommt.
Ja, das glaube ich auch. Das ist die Frage, ob man das deswegen kann. Bloß weil es schlauer wäre und einem rational gesehen auch einleuchtet, dass es schlauer wäre. Ne? Also meine Gefühle funktionieren zumindest nicht immer so, dass ich mir sagen kann, hey, das wäre jetzt aber gut, das und das einfach mal zu fühlen.
Nee, aber ich glaube auch, dass man sich emotional weiterbilden kann. Mhm. Und dass man das auch üben kann.
Mhm, ja, das ist eine interessante Frage, finde ich.
Na, im Grunde geht es ja da, also Buddhistinnen würden sagen, Anhaftung loslassen.
Ja.
Und dieses Festhalten daran, dass irgendjemand schuld ist, ist ja eindeutig eine Anhaftung.
Auf jeden Fall. Und da würde ich auch mein Konzept des Friedenfindens damit, dass es keine Versöhnung gibt, noch voll integriert sehen, Anhaftung loszulassen und da nicht dran zu kleben.
Und eigentlich ist doch das Neue Testament genauso.
Hm. Ja.
Also da die andere Wange hinhalten, ist doch genau das. Halt die Schuldhaftigkeit des anderen gar nicht erst zu thematisieren, sondern im Grunde das zu überspringen.
Ja, und auch am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist ja das auf die Spitze getrieben.
Nee, das finde ich nochmal anders.
Ja, warum?
Na, weil er da ja davon ausgeht, dass die anderen schuld sind. Also durch das Vergib ruft er ja auf die Schuld.
Ja.
Während die andere Wange hinhalten, finde ich noch radikaler. Also ich finde, es ist im Grunde so, wie wenn du sagst, ah ja, okay, die eine Hälfte von mir ist schon mal gekreuzigt, hier bitte ist die andere Hälfte.
Ah, das finde ich anders, denn die andere Wange hinhalten ist ja auch ganz klein im Kontext, dass da jemand schon schuldig geworden ist, indem er mich gehauen hat.
Ja, aber es wird gar nicht thematisiert, das ist für mich der Unterschied. Während vergib ihn ja eindeutig diesen ganzen Diskursraum von Schuld und Vergebung aufmacht.
Ja. Das hätte ich bei die andere Wange hinhalten auch definitiv mitgedacht. Auch wenn es da nicht explizit wird.
Weil ich finde es deswegen radikaler, weil es gar nicht erst zur Sprache kommt, sondern rein durch Zeigen symbolisch abgehandelt wird. Das finde ich ganz, ganz mächtig als Metapher.
Okay. Ich finde interessant den Zusammenhang zwischen Schuld und Sprache, glaube ich.
Ja, das merke ich gerade auch. Ja.
Dass Schuld immer ganz viel für mich mit Kommunikation zu tun hat. Und mit also wie du es auch beim Beichtgespräch hattest, dieses Aussprechen, wo ich auch glaube, das macht einen großen Unterschied. Und um Entschuldigung bitten als sprachlicher Akt, das kann man auch wahrscheinlich irgendwie gestisch oder symbolisch machen, aber in der Regel ist es doch irgendwie verbal. Ne? Mhm. Und da finde ich, das ist auch eine wahnsinnige Macht der Sprache. Mhm. Das ist erstaunlich, was das bewirken kann oder eben im schlechten Fall auch bewirken kann, sozusagen.
Ja.
Im Ausbleiben von Vergebung oder von Versöhnung oder so.
Ich merke da auch, wieso im Arbeitsleben man unglaublich schnell Spannungen abbauen kann. Also so als Führungskraft, wenn ich nach einem Fehler, der mir hängen geblieben ist, von mir nochmal hingehe zu der Person und sage, das gerade eben, was ich gerade eben gesagt habe, das war so blöd, das tut mir leid. Und dafür möchte ich dich um Entschuldigung bitten. Das ist wirklich wie so ein Instant, also ja, dass sich gar nicht erst dieser Groll so, sie hat das und das gesagt.
Ja.
Das kann gar nicht so groß werden, sondern das wird, wenn es gut läuft, wirklich dann schon relativ schnell.
Ja, damit habe ich eigentlich
geregelt.
Auch immer, glaube ich, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, mich wirklich ernst gemeint und deutlich zu entschuldigen, das ist eigentlich immer sehr gut gelaufen. Also die doofen Sachen sind immer dann passiert, wenn ich das nicht gemacht habe. Habe ich auch das Gefühl, dass es schon sehr, sehr gut in der Regel funktioniert. Außer man hat sich schon so verhakt im Vorfeld mit ganz vielen anderen Situationen, dass es eben nicht mehr diese einzelne Ding war. Aber das ist schon, also das glaube ich auch, dass das unheimlich gut ist. Und mir tut es auch immer gut, wenn ich mir sicher bin, da habe ich was falsch gemacht, das dann auch wirklich klar zu sagen. Ja.
Eben, es ist ja auch richtig schmerzhaft, das nicht loszuwerden. Ja. Also das finde ich wirklich auch. Das hat wirklich was Schmerzhaftes und ja. Dann gibt es natürlich noch die Taktik der völlig übersteigerten Schuldeingeständnisse, quasi präventiv. Da ist so die Frage, ob das wirklich gut ist, aber wir bewerten jetzt hier mal nichts.
Nö, die finde ich nicht gut.
Das ist auch sehr entwaffnend.
Ja, das ist vor allem nicht ernst gemeint.
Und auch ein bisschen passiv-aggressiv.
Das ist ja dann irgendwie nur so ein Angeln danach, dass jemand sagt, nein, die Schuld hast du ja gar nicht. Und das ist ja kein Schuldeingeständnis, das ist ja bloß Rhetorik. Ja. Das ist Verarsche und Rhetorik und im Zweifel ein psychischer Schaden, der sich da äußert, aber hat nichts damit zu tun, sich wirklich zu entschuldigen, finde ich. Sondern
ja, kann man mal einsetzen gegen böse Menschen.
Ja.
Nein, also ich finde, wenn man wirklich machtmäßig völlig unterlegen ist,
ja,
und es mit jemandem zu tun hat, der da auch viel Wert drauf legt, seine Macht zu zeigen und auszuspielen, dann kann das mal das rhetorische Mittel der Wahl sein, weil man dann nie über den, also man wird nie Erfolg haben mit Macht kämpfen, ja. Und dann ist es manchmal schlauer, sich so krass zu unterwerfen, dass es fast schon lächerlich ist. Eben zum Beispiel durch eine Entschuldigung.
Ja, ja.
Aber es sind sehr wenig Situationen im Leben, wo das wirklich sinnvoll eingesetzt werden
kann. Ja, genau. Ich kenne das auch mehr so als rhetorisches Stilmittel auf so einer Geplänkelebene, dass man sagt, ach, das tut mir leid, da habe ich wohl gerade verpasst, dass wir Punkt 4 auf der Tagesordnung schon behandelt haben. Und man ist sich sicher, dass man Punkt 4 auf der Tagesordnung noch nicht behandelt hat und dass die anderen den Fehler gemacht haben. Und
sich ach so, ach, das ist ja natürlich böse.
Das ist natürlich so Quatsch-Fechtereien sozusagen. Ja. Das hat mit Schuld nichts zu tun und mit Entschuldigung auch nichts. Mhm. Aber wie lebt man denn, finde ich, mit Schuld? Also jetzt haben wir ja irgendwie immer gesagt, dieses Konzept des Entschuldigung Bittens und Vergebung und Buße und Versöhnung und so. Und es gibt ja doch aber auch ein gerüttelt Maß an Schuld, mit dem man einfach weiterleben muss, oder? Wie geht denn das?
Alkohol?
Ja? Wie geht es auf eine konstruktive Art und Weise, die mittelfristig nicht schädigt?
Ja, also das mit dem Alkohol war jetzt quasi nur symbolisch für alle Ausweichmechanismen. Mhm. Also ich trinke keinen Alkohol, aber es kann, also jeglicher Eskapismus ist da, glaube ich, schon erstmal zu nennen, um es jetzt mal realistisch zu betrachten.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass man sich auch nicht ständig damit beschäftigen kann. Also man kann natürlich da an sich arbeiten und das mit sich selber verhandeln und muss, sollte man bestimmt auch, aber sich drin zu suhlen an der Hoffnungslosigkeit dessen, dass jetzt keine Vergebung mehr zu erwarten ist, das ist ja nicht zielführend.
Nö.
Und nochmal zurück zur Beichte ganz kurz. Das Tolle daran ist ja, dass es die Buße gibt, die man tun kann. Also es gibt ja dann auch klare Vorgaben.
Mhm.
Also abgesehen davon, dass man es mit den Akteurinnen und Akteuren klärt, gibt es ja dann auch ganz klar, wenn du das dann erledigt hast, dann bist du aber auch frei. Und das ist natürlich spitze. Während im echten Leben das oft ja als eher peinlich wahrgenommen wird, wenn man dann sagt, was kann ich denn machen? Kann ich dir vielleicht einen Kuchen backen oder irgendwas? Mhm. Kann ich dir vielleicht beim Umzug helfen? Also das ist ja manchmal dann so wie Äpfel und Birnen. Also
ja, ja.
Und ich kann jetzt auch nicht sagen, oh, das tut mir leid, dass ich dich da beleidigt habe. Ich würde jetzt einfach anbieten, einen Vater unser zu beten.
Also ich dachte, du sagst jetzt, ich würde jetzt einfach anbieten, dass du mich auch einmal beleidigen
darfst. Ja, oder sowas.
Das wäre genau. Ja so auf der Ebene zurückgeschrieben. Und das bringt ja auch nichts.
Ja.
Also du würdest jetzt sagen, ausgehend von der Beichte, man muss ja gar nicht mit der bleibenden Schuld leben, denn man ist ja dann frei davon.
Na, bei der Beichte ist man ja irgendwann frei. wenn man alles getan hat, was man tun kann,
ja,
und die Buße abgearbeitet hat, dann ist man ja frei. Und als Kind, weiß ich noch, fand ich das großartig, dass ich immer dachte, oh, hoffentlich sterbe ich direkt nach der Beichte, weil dann komme ich direkt in den Himmel.
Ja, genau.
Das ist ja toll.
Ja.
Und überhaupt so diese Freiheit, ganz ohne dieses schlechte Gefühl im Magen, das ist ja schon echt mega.
Mhm.
Und wenn das nicht geht, ja, dann gibt es doch nur die zwei Wege. Entweder man arbeitet dran,
mhm,
und beschäftigt sich damit und versucht, das in sich zu heilen, wie auch immer, welche,
mhm,
Religion oder welche, mhm, esoterische Spielrichtung man bevorzugt. Oder man flüchtet davor.
Ja.
Und wenn man sich damit beschäftigt, das würde ich wirklich dann so unter Aushalten,
ja,
fassen und nicht, also, oder, ja, das, ja, Aushalten klingt jetzt so komisch, aber wirklich damit leben.
Ja, ich würde auch sagen, so das Akzeptieren oder so, ja, dass das zum Leben eines jeden Menschen dazugehört. Ne?
Ja.
Auch bei guter Absicht permanent auch Dinge wirklich schuldhaft falsch zu machen.
Ja.
Und dann nicht in Handlungsunfähigkeit zu verfallen und zu sagen, dann mache ich lieber gar nichts, weil das im Zweifel oft die größere Schuld ist.
Ja.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das darauf irgendwie dann bei mir auch hinausläuft, damit weiterzuleben, sozusagen, in dem vollen Bewusstsein, dass das zu mir und zu allen anderen Menschen auch dazugehört. Ja. Und dass es aber keine generelle Entschuldigung ist, zu sagen, deswegen kann ja eh machen, was ich will, weil jeder lädt Schuld auf sich, sondern dass man es trotzdem versucht, so gut wie möglich hinzukriegen. Mhm. Aber das finde ich gar nicht so leicht.
Ja, wie würdest du das denn machen? Genau so, oder?
Je nach Tagesform, glaube ich. Also ich kenne sowohl den Eskapismus als auch die deprimierte Handlungsunfähigkeit als auch das realistische Anerkennen und Akzeptieren und sagen, so ist es. Es gibt gar keine Option, keine Fehler zu machen, solange man hier lebt mit anderen zusammen und für sich. Und es ist deswegen nicht sinnlos, sondern das macht es irgendwie anspruchsvoll. Ja, ich kenne, glaube ich, wirklich alle Strategien, die wir jetzt genannt hatten, je nachdem, in welchem Moment du mich ansprichst.
Ja, deswegen denke ich eben auch, dass das so eine Art Wellenbewegung im günstigsten Fall ist, dass man sich auch immer wieder Auszeiten nimmt durch den Eskapismus und dann durch sich wieder mit die Kraft sammelt, um sich damit auseinanderzusetzen, ja, und so weiter.
Ja. Ja.
Schön finde ich, fällt mir gerade ein, so am Arbeitsplatz macht man ja auch viele Fehler ständig.
Ja.
Und dann hat man doch immer wieder diese schöne Floskel, wer nichts macht, macht keine Fehler. Wo ich dann so denke, das ist spitze, dass man dann seine Fehler auch noch dadurch aufwertet, dass man sich dadurch auszeichnet, dass man offensichtlich sehr viel macht. Weil so viele Fehler, wie man macht, muss man offensichtlich ja, sehr viel arbeiten.
Wenn man so rumdreht, ist es natürlich schon auch ein bisschen überzogen. Ansonsten finde ich das wahnsinnig richtig, weil es einfach für mich sagt, man kann gar nicht anders als Fehler machen permanent.
Ja.
Es sei denn, man macht nichts und das wäre ja einer der größten Fehler in vielen Situationen. Nicht immer, manchmal ist es auch genau richtig, aber also ich habe den Satz immer schon als vernünftig wahrgenommen. Aber klar, man kann ihn auch so drehen, dass man sagt, ja, ich bin nämlich hier die fleißigste Mitarbeiterin des Monats. Klar ist deswegen das Fehlerkonto bei mir auch prall gefüllt.
Wobei man ja auch sagen muss, dass Fehler machen wahrscheinlich nicht immer das Gleiche ist wie Schuld auf sich laden.
Ja,
also Statistikfehler würde ich mir nicht als Schuld ans Bein binden, sondern
ja,
sage, da habe ich einen Fehler gemacht. Und daran bin ich schuld, aber da kriege ich keine Bauchschmerzen von.
Ja, finde ich auch. Und ich finde, es gibt ja auch gerade bei der Arbeit auch Fehler, aus denen man total viel lernt und aus denen auch andere um einen herum auch ganz viel lernen, die insofern auch nicht irgendwie schädlich waren, sondern mittelfristig doch geholfen haben, den, was weiß ich, Prozess besser zu verstehen oder keine Ahnung was.
Ja.
Fehlt dir denn die Beichte?
Ja, jetzt wo ich drüber geredet habe, dachte ich, ach, das wäre echt mal schlau, mal wieder zur Beichte zu gehen.
Mhm.
Ja. Und so die letzten 15 Jahre, ach Quatsch, 30 Jahre.
Ja, weil ich fand, du hast ein glühendes Plädoyer für die Beichte abgeliefert. Und Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass seit wir uns kennen, ich nicht gehört habe, dass du zur Beichte gegangen bist.
Ja, ich war es immer heimlich.
Ich gehe noch Milch holen. Mehr die Frage, warum das heimlich geschehen muss.
Das beichte ich auch.
Du bist dann ganz schön durchtrieben. Es wird alles weggebeichtet. In der evangelischen Kirche kann man ja auch beichten. Es ist nur nicht so etabliert. Und ist das ein Sakrament in der katholischen Kirche? Mhm. Ja, ne, das ist es in der evangelischen nicht. Und es gibt nicht so eine ritualisierte Form für gewöhnlich. Aber es ist nicht so, das möchte ich hier nochmal klarstellen, dass das nur im Katholizismus gibt.
Und wie hattest du das da empfunden?
Ich habe nie gebeichtet.
Ah, es scheint ja gut eingeführt zu sein in der evangelischen Kirche.
Mhm. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass es gut eingeführt ist. Du sagst jetzt in einem Ton, als ob das ein Widerspruch wäre zu meinen Ausführungen eben. Nee. Nein, es ist nicht gut eingeführt, das ist verloren gegangen. Deswegen ist mir es auch immer ein Bedürfnis zu sagen, dass es das theoretisch schon gibt, so weil ich das...
Man könnte das machen, wenn man ja, wollte.
Ja, es wäre schön, wenn das etablierter wieder wäre.
Heißt es, es wird noch nicht mal angeboten in den meisten Gemeinden oder es wird einfach nicht genutzt?
Es wird gar nicht angeboten.
What?
Ja, schade, ne?
Ja.
Finde ich auch. Ich glaube, dass das wirklich ein ganz wichtiger... Also das muss nicht unbedingt mit christlicher Kirche zu tun haben oder so, aber... Dass man irgendwie eine Form findet, mit dem Thema Schuld umzugehen, außer Betäubung oder die anderen waren schuld oder sozusagen so, finde ich schon unheimlich, scheint mir ziemlich existenziell zu sein für ein Leben eines Menschen.
Ja, zumal ja, wie gesagt, aus meiner Sicht im öffentlichen Diskurs keine Schuld mehr eingestanden
wird. Ja.
Und das finde ich... nicht unwichtig für den Umgang insgesamt in der Gesellschaft ja. miteinander.
Ja, genau. Glaube ich nämlich auch, dass das echt ein Problem ist, wenn sich das so fortpflanzt und durch Vorbilder lernt man sowas ja. Durch Personen des öffentlichen Lebens und so.
Weil Fehlerkultur wird ja beigebracht als unternehmerische oder Führungsqualität oder so. Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber das, also Fehler ist ja wieder schön auf der rationalen Ebene so. Das ist richtig, das ist falsch. Wenn du das so machst, ist es ein Fehler. Mhm. Aber Schuld ist ja, wie gesagt, ganz stark dieses Set von Emotionen, was sich wie Schuld anfühlt. Und das wäre ein tolles Coaching-Thema oder Schulungsthema, weil es was anderes ist als Fehlerkultur, obwohl es damit zusammenhängt.
Genau, aber fände ich auch den Unterschied oder die Zusammenhänge und Differenzen rauszuarbeiten, wäre schon mal echt gut, denn das nehme ich genau wie du wahr. Mhm.
Okay, dann machen wir uns jetzt einen Plan, wie wir da am besten unser Schulungskonzept strukturieren.
Um Leuten möglichst viel Schuld zuzuschreiben und ihnen dann in der zweiten Kurswoche, man muss ja auch einen Markt schaffen, finde ich. Wenn wir nur warten, bis die Leute kommen, die sich schuldig fühlen, ist es wahrscheinlich unterbucht. Kurs 1, sich schuldig fühlen, Kurs 2, Vergebung erlangen. Ich entschuldige mich, das ist ja auch schon so ein Missgriff sprachlich
gesehen. Ja, deswegen, ja. Ich habe mich doch entschuldigt. Was willst du denn jetzt noch?
Entschuldigung.
Sorry.
Genau, sorry ist noch das ganz Banale dann. Ja, aber ich finde, das lässt immer tief blicken. Wenn Leute sagen, ich entschuldige mich. Dann ist aber auch gut. Entschuldige mich in aller Form.